Die Welt zu Hause in Frankfurt. Das gilt nicht nur in Zeiten der Europameisterschaft, sondern generell. Frankfurt ist die wohl internationalste Stadt in Deutschland. Menschen aus fast allen Nationen der Welt leben hier. Mehr als 50% der EinwohnerInnen haben eine Migrationsgeschichte. Diese Vielfalt prägt Frankfurts Identität und zeichnet Frankfurt aus. Gleichzeitig lässt sich aber auch in Frankfurt und in der Rhein-Main-Region eine Zunahme antisemitischer, rassistischer und extremistischer Gewalttaten beobachten. Wie lässt sich in Frankfurt damit umgehen? Wie kann der gesellschaftliche Zusammenhalt in Frankfurt gestärkt werden? Und gibt es eigentlich so etwas wie eine Frankfurter Identität? Darüber sprechen wir heute in Gute Zukunft. Los geht's! Willkommen zu einer neuen Folge Gute Zukunft, die 52. Folge. In diesem Podcast sprechen wir wie immer über die Zukunftsfragen von Frankfurt und der Rhein-Main-Region. Wir, das sind Hendrik Simon und an meiner Seite wie immer Jan Pasternak. Jan, wie geht's dir?
Och, ganz gut. Ich wusste gar nicht, dass wir schon anfangen. Ich gucke gerade noch ganz verträumt auf den Magnolienbaum hier bei uns vor der Tür. Verliert jetzt so langsam seine Blüten, aber ist ja auch ein gutes Zeichen. Es wird hoffentlich bald Sommer. Aber Frankfurt ist ja im Frühling echt mit am schönsten, würde ich sagen, oder?
Ja, kann man sagen. Aber ich meine, Frankfurt hat ja ohnehin eine hohe Lebensqualität, wird auch immer wieder in Rankings bestätigt. Man kann diese Rankings natürlich auch kritisch sehen, aber auf jeden Fall, Frankfurt ist eine kleine Metropole. Die Wege sind überschaubar, es gibt viel Grün und du hast eigentlich alle Möglichkeiten, vor allem hast du aber natürlich die Menschen, mit denen du interagieren kannst.
Ich finde aber auch so, das auch so, finde ich, so die größte Besonderheit. Also gar nicht so dieses Infrastrukturdrehkreuz und so kleinste Metropole der Welt, sondern wirklich die Leute hier, die sind, finde ich, schon besonders. Also diese Weltgewandtheit gepaart mit einer gewissen Bodenständigkeit, so eine Lockerheit, das finde ich schon sehr, sehr cool und beeindruckend. Ich liebe zum Beispiel das Nordwestzentrum. Da habe ich letztens erst mit jemandem drüber gesprochen, der da meine Zuneigung nicht so ganz verstehen kann. Okay. Also nicht nur, weil da ein paar meiner Lieblingsrapper irgendwie aufgewachsen sind in der Nähe, sondern einfach so diese super Diversität und gleichzeitig diese Zugänglichkeit, Bodenständigkeit, Vielfalt in jeglicher Hinsicht. Ich mag das total, überhaupt die Nordweststadt so als Konzept. Häufig verschrien, aber ich finde wirklich ein toller, lebenswerter Stadtteil eigentlich.
Ja, das Nordwestzentrum ist auf jeden Fall spannend. Also da, ich war das letzte Mal in Faschingszeiten, Karnevalszeiten, Fasching, ich war es immer durcheinander. War ich
Junge, dort. Junge, nichts von beiden. Fastnacht.
Ja, stimmt, genau. Da warst du ja im Einsatz. Wir sprachen darüber hier im Podcast. Also das habe ich manchmal das Gefühl, das ist so ein bisschen Clash of Cultures. Jedenfalls, wenn ich als Nicht-Fastnachtsmensch dort auftauche, dann denke ich mir, meine Güte, was ist hier los? Ich glaube aber insgesamt, und du hast ja schon ein bisschen drüber gesprochen, es gibt ja so eine gewisse Frankfurter Identität, also etwas, was diese Stadt besonders macht. Und vielleicht sollten wir darüber heute mal sprechen.
Gute Idee, Henrik.
Ja, hab ich mir gedacht.
Frankfurter Identität, das ist ja wahrscheinlich etwas, was man vor allem mit dem Begriff Vielfalt definieren muss. So als alte Frankfurter Handelsstadt, die ja wirklich auch mit dem Austausch und dem Handel mit anderen Städten, mit anderen Ländern international wirklich auch vernetzt gelebt hat. Und das ist wirklich etwas, was den Kern ausmacht. Also eben schon immer so eine gewisse Souveränität im Umgang mit Migration und eben davon auch profitierend. Also wenn du eben Handel treibst mit Menschen anderer Herkunft, dann verbindet dich eben dieser Austausch an der Stelle. Und dann geht es dir gar nicht so sehr darum, woher ein Mensch kommt, sondern eben, was man gemeinsam für einen Deal machen kann. Und Mittlerweile bestätigen das ja auch wirklich die Daten und Zahlen. Es gibt immer noch das Frankfurter Integrations- und Diversitätsmonitoring von 2017. Ist tatsächlich der letzte Integrations- und Monitoring Bericht ist es nicht. Es gibt noch einen Bericht, aber das letzte Monitoring, das da in der Richtung gemacht worden ist. Die Tendenz stimmt natürlich immer noch. Also damals waren es erstmals über 50%, genauer 51,2% der Menschen mit einem sogenannten Migrationshintergrund oder einer Einwanderungsgeschichte, je nachdem, wie man das dann auch statistisch fasst. Und das ist natürlich in der Tendenz mehr geworden. Also ich würde tippen, wir sind jetzt bei locker 55%. Wir sind 6 Jahre weiter. Es gab mehr Zuwanderung. Es gab Menschen mit Zuwanderungsgeschichte, die wiederum Kinder gekriegt haben, die dann auch eben in diese Kategorie fallen. Wir haben Geflüchtete, insbesondere aus der Ukraine, hinzubekommen. Das heißt, die zählen natürlich als Ausländerinnen und Ausländer auch mit da rein. Und ja, wenn du dir dann anschaust, also das ist der Anteil der Gesamtbevölkerung, unter den 6-Jährigen sind wir da bei über 70% mittlerweile. Viele davon mit Deutsch nicht als Muttersprache aufgewachsen. Und das sind Lebenssituationen, die sind sehr heterogen, also das ist keine homogene Gruppe, sondern das ist sehr, sehr divers. Aber, und das muss man auch dazu sagen, die Strukturen sind in einer Form nicht inklusiv, die dazu führt, dass Menschen mit einer Migrationsgeschichte mit einer höheren, zu einem höheren Anteil unter schlechteren Bedingungen wohnen, in kleineren Wohnungen wohnen, öfter befristet arbeiten, niedriger bezahlt sind, ein höheres Armutsrisiko haben und, und. Also da gibt es Ausgrenzungsmechanismen, die leider auch in unserer vielfältigen Stadt, die eigentlich davon profitiert, dass es Einwanderung gibt, noch wirken.
Ja, ich meine, das siehst du ja zum Beispiel beim Gallus. Da hatten wir, als wir die großen Einwanderungswellen aus Italien hatten, also italienische MigrantInnen, die dann vor allem im Gallus Wohnung gefunden haben und auch natürlich zu völlig überteuerten Preisen. Und heute erleben wir so ein bisschen das Gegenteil. Also das Gallus wird durchgentrifiziert oder jedenfalls Teile davon. Im Grunde wird es immer schwieriger, kostengünstigen Wohnraum zu finden. Ich finde es ganz interessant, also weil du es gerade gesagt hast mit den Zahlen, man kann ja sagen, so gesehen gibt es in Frankfurt eigentlich nicht mehr die Mehrheitsbevölkerung, wenn man diesen Begriff verwenden will, sondern es gibt eigentlich viele verschiedene Minderheiten.
Genau.
Also wir haben in Frankfurt natürlich eine große türkische Community, eine große italienische, kroatische und polnisch, jetzt natürlich auch ukrainisch, das ist angesprochen. Also es kommen sehr viele Menschen mit unterschiedlichen Backgrounds zusammen. Und ich hatte gerade in der FAZ gelesen, glaube ich heute Morgen erst, dass Frankfurt tatsächlich die Stadt ist, in denen es von 195 Staaten der Welt gerade mal 20 gibt, von denen wir keine Menschen hier haben, die hier gemeldet sind. Also es gibt von fast allen Staaten der Welt Menschen, die hier in Frankfurt gemeldet sind. Also Frankfurt wirklich eine sehr internationale, vielleicht die internationalste Stadt Deutschlands. Und diese gesellschaftliche Vielfalt kann man jetzt sich überlegen, ist das gut oder schlecht? Das ist auf jeden Fall erstmal so, ich erinnere mich jetzt gerade noch, ich habe mal ein Video gesehen, irgendwie, ich weiß nicht, wie ich da drauf bin, von so einem Social Media Influencer von rechts außen, der hat dann gesagt, oh, Frankfurt, das ist so ein Moloch, weil da über 50% Menschen mit Migrationsbackground sind. Der wollte das dann so instrumentalisieren, ist ja hergefahren, ich glaube an Bahnhof, natürlich Bahnhofsviertel auch nochmal besonderes Pflaster, aber hat dort dann Leute interviewt und wollte natürlich von denen hören, dass alles so schlimm ist, und die sagten dann, wenn ich mich recht entsinne, eigentlich so durch die Bank so, ja, ist auch überhaupt kein Problem. Wo ist jetzt das Problem? Also haben sie ihn so ein bisschen dekonstruiert. Jedenfalls jetzt mal ganz unabhängig von dieser Bewertung. Frankfurt ist eine Stadt mit sehr großer Vielfalt und das muss man auf jeden Fall feststellen.
Ja, also das ist auch erstmal weder positiv noch negativ, ne? Also es gibt natürlich dann Leute, die versuchen, das gleich in eine gewisse Richtung zu drehen. Und da hilft also weder natürlich diejenigen, die versuchen, da so ein Klima der Ausgrenzung zu erzeugen, wie auch die, die jetzt erstmal Vielfalt feiern, so als wäre das jetzt etwas, ja, auf das man irgendwie besonders stolz sein muss. Das kann man sicherlich sein auf die Menschen, die dann da eine Gesellschaft erst reich und stark und erfolgreich machen. Aber grundsätzlich ist eine gesellschaftliche Vielfalt ja zunächst einmal weder gut noch schlecht, sondern schlicht und ergreifend eine Realität, die es anzuerkennen gilt und in der ja jeder Mensch erstmal das Recht hat, auch ja sich zu entwickeln, einen Platz für sich zu finden. Und da ist Frankfurt ja durchaus, zumindest was sozusagen das politische Klima angeht, ja in der progressiv unterwegs. Also ich würde jetzt mal sagen, es gibt kaum einen Redebeitrag von Politikerinnen und Politikern, die ohne die Parole "In Frankfurt sei kein Platz für Rassismus, Antisemitismus und Diskriminierung" auskommt. Ist ja erstmal gut und ich würde mal sagen, unterscheidet uns jetzt hier in Frankfurt auch von einigen anderen Regionen in Deutschland und erst recht in Europa. Gleichzeitig zeigen aber auch Gewalttaten und Übergriffe, auch antisemitische Vorfälle auf Demos, an Schulen, eigentlich überall, wo Menschen auch zusammenkommen, dass, ja, ich würde sagen, gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, also eben Diskriminierung, Ausgrenzung, Rassismus, leider doch einen Platz in unserer Stadt hat.
Ja,
und das heißt, man macht es sich zu leicht, wenn man sagt, ja, die Vielfalt ist hier groß, es ist toll und damit hat sich's erledigt. Nein, es gibt die Aufgabe für uns als Gesellschaft, damit eben auch empathisch und in dem Sinne, wenn man über Politik, Verwaltung und Institutionen spricht, auch professionell damit umzugehen.
Ich meine, klar, es ist schon eigentlich das Credo, in Frankfurt läuft es eigentlich gut, es funktioniert gut mit dem Zusammenleben, aber das darf natürlich nicht vergessen machen, dass es eben Rassismus und Diskriminierung hier auch gibt, wie du schon sagst. Ich meine, im Grunde verlaufen ja diese Einteilung auch ein bisschen immer in wir und die. Also man versucht sich abzugrenzen von dem anderen, von den anderen. Es geht natürlich da sehr stark um Identität, was ja auch irgendwie so ein Triggerwort mittlerweile schon ist. Also Identitätspolitik und so weiter. Das heißt, die Frage, was ist eigentlich Identität und wie wird das definiert? Mhm. Wie kann Identität auch zu Inklusion, aber gleichzeitig auch Ausgrenzung führen? Oder gibt es vielleicht auch die Möglichkeit, dass man eine Identität aus verschiedenen Backgrounds, aus verschiedenen kulturellen Identitäten, wenn man so will, formiert? Das sind auf jeden Fall Fragen, die sind für uns, für unser gesellschaftliches Zusammenleben ja ganz entscheidend. Und gerade auch als Zukunftsfrage, wie wollen wir in Zukunft zusammenleben, ist es ganz wichtig, darauf Antworten zu finden. Und deswegen haben wir uns überlegt, dass wir in dieser Folge von Gute Zukunft eine Expertin genau zu dieser Frage einladen. Wen haben wir eingeladen, Jan?
Wir haben Dr. Türkan Kambitschak eingeladen. Sie ist Lehrerin und Erziehungswissenschaftlerin. Sie verbindet also Theorie und Praxis, bringt sehr viel Erfahrung mit, war auch 10 Jahre Ausbildungsbeauftragte an der Uni. Sie promovierte in Sozialwissenschaften und wurde dann ans Fritz-Bauer-Institut und das Jüdische Museum gerufen. Dort gab es so ein pädagogisches Zentrum. Sie hat in dieser Zeit und danach auch zahlreiche Publikationen zu den Themen, ich würde mal sagen, Erziehungswissenschaft und Diversität, also wirklich auch, wie organisieren wir Pädagogik und pädagogische Settings in einer diversen Schülerinnenschaft, herausgegeben. Sie ist Lehrbeauftragte an zahlreichen Hochschulen und wirklich auch eine sehr gute Freundin. Das ist wirklich immer sehr bereichernd, sich mit ihr auszutauschen. Sie bringt neben ihrer pädagogisch-erziehungswissenschaftlichen Perspektive und Expertise auch sehr, sehr viel Lebenserfahrung mit und lässt da auch ihren persönlichen Background oft mit einfließen. Das ist sehr, sehr bereichernd. Und wir reden mit ihr eben ein Stück weit darüber, was Identität ausmacht, weil es eben schon so ist, dass Frankfurt in seiner Geschichte davon profitiert hat, wenn Menschen unterschiedlichster Herkunft hier zusammenkommen, aber manchmal nicht so gut darin war, das Zusammenleben dann auch wirklich gut zu begleiten, Chancen wirklich aktiv zu öffnen und Lebenschancen, Lebensrisiken in der Gesellschaft auch gerecht zu verteilen. Und das Ganze fängt natürlich vor allem auch im Bildungssystem an, fängt natürlich und auch gerade bei Kindern und Jugendlichen an. Und wie man, worauf man achten muss, welche Rahmenbedingungen zu schaffen sind, dass eben so eine gemeinsame Identität einer Gesellschaft entstehen kann, in der alle ihren Platz haben und in der man respektvoll, wertschätzend miteinander umgeht und Barrieren aktiv senkt, sodass wirklich auch jeder den für sich besten Lebensweg finden kann. Darüber wollen wir jetzt mit ihr sprechen.
Genau, und da freuen wir uns sehr drauf. Vielleicht noch, bevor wir einsteigen, an euch die Erinnerung. Wir freuen uns ja immer über Anmerkungen, Kommentare und Kritik an kontakt@gutezukunft.de. Haben uns auch schon über das eine oder andere Lob zur letzten Folge gefreut. Das könnt ihr gerne auch zu dieser Folge machen. Aber wir freuen uns natürlich auch über konstruktive Kritik. In diesem Sinne, viel Spaß mit der Folge.
Hallo liebe Türkan, schön dich zu sehen, kann ich an der Stelle sagen. Wir wollen uns ja mit der Frage heute beschäftigen, was gesellschaftliche Identität ausmacht, insbesondere eben auch in Frankfurt. Wir wollen uns fragen, was uns zusammenhält und wie wir den Zusammenhalt stärken können. Macht es für dich einen Unterschied, ob ich die Stadt, also Frankfurt, jetzt dazu sage oder stellt sich die Frage, überall in Deutschland oder sogar Europa gleichermaßen und unter gleichen Rahmenbedingungen?
Ja, also erstmal danke für die Einladung. Es macht einen Unterschied, ja, und es macht keinen Unterschied. Also es hat universelle Anteile, meine Antwort darauf. Und es hat natürlich aber auch subjektive und auch lokale Anteile. Fange ich mal mit den universellen an, also gerne. Von denen ich meine, dass sie eher universeller Art sind, wäre die Frage, was macht gesellschaftliche Zugehörigkeit aus, Identität? Identität ist natürlich ein fortlaufender Prozess, der nie beendet ist, der bis zum Tod in Bearbeitung ist, und zwar in Auseinandersetzung mit der Ökologie des Individuums und den eigenen Vorstellungen, den Fremdzuschreibungen und den Selbstzuschreibungen. In der BWL würde man sagen, der Soll-Ist-Zustand, den Abgleich, ja, genau. Und das ist halt dieser fortwährende Prozess. Und das sind so die generellen, die universellen Anteile. Die lokalen Anteile sind für Frankfurt natürlich von besonderer Bedeutung. Frankfurt ist ja nun eine Stadt, die historisch schon immer geprägt war von Migration. Ja, und es ist eine große Handelsstadt. Sie ist auch geprägt durch jüdische Kultur und auch mit dieser Offenheit und Liberalität. Das ist der lokale Bereich. Und der subjektive Bereich, mein eigener individueller Bereich, ist immer die Frage, welchen Bezug habe ich zu dieser Region? Und die ist natürlich höchst biografisch. Frankfurt ist für mich die Stadt der Ermöglichung. Frankfurt ist für mich Freiheit. Frankfurt ist für mich Emanzipation als Frau, aber auch als Emanzipation als Mensch mit Migrationshintergrund. Und das hat jetzt natürlich, jetzt kann man sich fragen, wie kommt die jetzt auf solche starken Aussagen? Die subjektive und die biografische Wahrnehmung und Beurteilung ist immer in Konfrontation oder in Auseinandersetzung mit dem, was man davor erlebt hat. Also ich bin hier in Fulda aufgewachsen, bin in der Türkei geboren, in Fulda aufgewachsen und Fulda habe ich leider anders wahrgenommen als Frankfurt. Das war der Kontrast, deswegen diese Kontextualisierung. Und wenn ich das nochmal zusammenfassen darf, ja, es ist beides. Es ist universell, was sind die Bedingungen, um dazuzugehören in eine Gesellschaft? Wie findet das Individuum seinen Platz? Soziologisch würde man sagen, Was sind die Prozesse der Vergesellschaftung? Was bietet da eine Stadt wie Frankfurt? Ja, und da bietet Frankfurt eine ganze Menge für viele Menschen. Und auf der individuellen und lokalen Seite, ja, Frankfurt hat große Besonderheiten und sie hat für mich biografisch ganz wichtige, wichtige Bezüge.
Sehr spannend. Das heißt, es spielt schon eine Rolle, wo wir über das Thema Identität und Zusammenhalt reden. Wie entsteht denn überhaupt eine solche gesellschaftliche Identität? Was macht sie aus? Also woran macht man das fest? Das ist ja häufig auch so ein Bauchgefühl, wenn man dann über Leitkultur redet und dann ins Populistische abdriftet. Aber das ist ja auch, sage ich mal, soziologisch durchaus, gibt es ja Anhaltspunkte, sowas zu definieren. Wie würdest du das benennen?
Also ich spreche es jetzt mal ganz runter. Versuche das mal sehr anschaulich darzustellen. Gesellschaftliche Identität geht einher damit, wie sich das Individuum in der Gesellschaft verortet oder wie es ankommt. Das heißt, wo wohne ich? Habe ich genügend Wohnraum? Werde ich geachtet von meinen Mitmenschen oder werde ich verachtet? Wo arbeite ich? Welche gesellschaftliche Aufgabe wird mir zugetragen und wie erfülle ich die? Wo finde ich meinen Platz in der Gesellschaft? So, das sind so die ganz individuellen Punkte. Wenn man die jetzt auf eine abstraktere Ebene hebt, würde man natürlich sagen, ja, wir sind wieder in der Soziologie angekommen, nämlich bei der Form der Vergesellschaftung ist nämlich genau das Gleiche. Welche Aufgabe schreibt mir die Gesellschaft zu? Habe ich die Eintrittskarten, also die Zertifikate, Abschlüsse, um in bestimmte Positionen zu kommen? Und wie sind die gesellschaftlichen Strukturen? Lassen die mich auch rein mit meinen Eintrittskarten? Denn auch wenn ich die Abschlüsse habe, kommt man ja, oder Frau vor allem, und dann noch mit Migrationshintergrund und all den anderen Punkten, die ich noch gar nicht so aufzählen möchte, komme ich auch dorthin? Lässt die Gesellschaft mir da die Tür auf? Lässt sie mich teilhaben? Werde ich gehört? Darf ich sprechen? Das sind natürlich dann die strukturellen Bereiche der gesellschaftlichen Identität. Und wenn diese, und jetzt komme ich schon zu einem Kernpunkt, wenn diese einigermaßen gerecht verteilt sind, ja, weil ich finde, dass sie nicht gerecht verteilt sind, dann kann ich eine gesellschaftliche Identität aufbauen. Ich meine, jeder baut eine gesellschaftliche Identität auch auf, weiß, wo er sie oder sie sich in der Gesellschaft wiederfindet. Die Frage ist aber, entspricht die meinen Vorstellungen, die sich auch aufgrund meiner Kapazitäten und Ressourcen, die ich als Individuum mit all meinen Kapitalen, da wäre ich wieder bei Bourdieu, ja, mitbringe, fühle ich mich da wieder? Also spiegelt das meine Ressourcen wider? Und ich glaube, da wäre schon wieder beim nächsten Kritikpunkt, dass sie sich halt bei vielen sozialen Gruppen oder Mitgliedern so marginalisierter Gruppen nicht wiederfinden.
Mhm. Ja, liebe Türkan, du hast jetzt schon quasi auf die feinen Unterschiede bei Bourdieu hingewiesen und ein bisschen auch die Selbstverortung des Individuums in der Gesellschaft skizziert. Vielleicht gehen wir gerade zu Beginn des Gesprächs nochmal ein bisschen auch auf deine eigene Perspektive ein. Du hast es schon ein bisschen angedeutet. Wie kam es denn eigentlich dazu, dass du dich mit solchen Fragen und Themen beschäftigt hast? Gab es da so einen Moment, ein Aha-Erlebnis? Oder war das eher ein längerer Prozess, dass du gemerkt hast, dass dich diese Themen faszinieren? Wie kam es dazu?
Ja, lieber Hendrik, es gab leider nicht nur einen Aha-Effekt. Mhm. Es gab mein Leben lang Dauereffekte, tagtäglich das Gefühl, warum muss ich als Frau, als migrantische, als muslimisch und türkisch gelesene Frau, die ihr Leben hier verbracht hat, immer mehr kämpfen um Anerkennung als Männer, als Personen anderer Kohorten? Ja, ich merke jetzt auch, dass die, und ich freue mich sehr darüber, dass die jüngeren Kohorten, die jetzt nachkommen, viel selbstbewusster sind und sich auch wirklich in die Pfade, in die Wege reinsetzen können, die wir vorbereitet haben. Das nehme ich jetzt mal für mich so in Anspruch, ja, dass wir Pionierarbeit geleistet haben. Aber diese Frage, warum muss ich mich immer so intensiv beweisen, wenn ich mich mit Männern vergleiche oder mit Menschen anderer Herkünfte. Mhm. Warum wird das meine Qualifikation immer wieder in Frage gestellt? Und das ist ein leider ein biografischer Prozess, den ich seitdem ich richtig denken kann, ja, irgendwie immer wieder wahrgenommen habe, diese Ungleichheit und diese Zuschreibungen und ständig meinen Kampf beweisen zu müssen, Leute, ich kann das und ich kann das viel besser als viele andere, gebt mir doch mal eine Chance. Also, dass man, und das ist, jetzt bin ich wieder bei den Gatekeepern und bei den strukturellen Ausgrenzungsmechanismen. Es gibt ja so institutionellen Rassismus, die zum Beispiel es mir nicht ermöglicht haben, BAföG zu bekommen. Es gab Gesetze, die mir, ich wollte mal nach dem Abitur in Fulda eine Ausbildung zur Sozialversicherungsfachangestellten machen in Fulda bei der AOK. Das wurde mir verweigert mit dem Argument, dass wegen meiner Staatsangehörigkeit. Ich wurde nicht direkt zum Lehramtsstudium zugelassen, weil in meiner Generation man noch die deutsche Staatsangehörigkeit für ein Lehramtsstudium gebraucht hat. Das sind alles so ganz viele biografische, feine, aber sehr diffizile Stationen, die wirklich mein Denken, mein Fühlen, mein Interesse sehr geprägt haben. Natürlich aber auch dieses Gefühl von ständiger Ungerechtigkeit, die tagtäglich einen zutiefst beschäftigen. Und wenn man so eine Biografie hat, glaube ich, kommt man nicht umhin, als sich damit auch irgendwann auch wissenschaftlich und analytisch zu beschäftigen.
Das heißt, man könnte auch sagen, aus diesen persönlichen Erfahrungen sich wissenschaftlich damit zu befassen, könnte man ja durchaus auch als eine Form des Self-Empowerment sehen, also dass man die Diskurse ordnet, dass man, du bist ja auch gewissermaßen zwischen Wissenschaft und Praxis tätig, kommen wir auch gleich nochmal zu, dass man im Grunde auf diese Debatten Einfluss nehmen kann, sie mit prägen kann, sie mit formen kann. Also, dass da deine persönliche Historie ja letzten Endes auch in der professionellen Tätigkeit sich niederschlägt. Und das könnten wir jetzt mal konkret vielleicht besprechen an deiner Tätigkeit am Jüdischen Museum. Da bist du ja als Pädagogin tätig. Könntest du uns skizzieren, was dort deine Aufgaben sind? Was machst du am Jüdischen Museum?
Okay, ich gehe nochmal einen Schritt zurück, wenn es okay
ist. Gerne, ja, klar.
Natürlich sind es die biografischen Verläufe und auch die Situation, in der man sich als Individuum, in die man reingeboren wird, in die so das Leben einen einfach bringt. Während meines Studiums zur Migration bin ich immer wieder auf Biografien von Jüdinnen und Juden gestoßen. Der Holocaust war ein eigenes Thema, aber diese Biografien der Migration, die Brüche und dergleichen, das hat mich doch sehr beeindruckt oder erschrocken oder wie auch immer, es hat mich sehr beeinflusst. Ja? Mhm. Und bei diesen Studien bin ich dann natürlich immer wieder auch auf den Holocaust gekommen. Und nach meiner Promotion war ich dann an der Schule. Gut, okay, promovierte Lehrkräfte an der Schule ist irgendwie passt nicht in das System Schule im Prinzip. Das ist der falsche Ort. Und alleinerziehend mit zwei Kindern gab es nur Junior-Professorenstellen. Das war mir alles zu riskant. Das wollte ich nicht. Ich wollte schon im Beamtenstatus bleiben. Und das Bedürfnis, ein großes Projekt an meiner damaligen Stammschule zu machen zur Weimarer Republik. Zur Nazi-Zeit, zum Holocaust und zu der Nachgeschichte. Und habe ich mich dann damals vom pädagogischen Zentrum beraten lassen, habe Informationen mir eingeholt. Das ist alles ganz gut gelaufen. Ich bin mit drei Schulklassen aus einer großen Berufsschule, die sonst nie so ein Thema machen, ist es mir dann auch gelungen, am Ende dieser Einführungsphase Weimarer Republik, Nationalsozialismus, auch mit Schülern eine Woche nach Krakau zu fahren, also eine Studienfahrt gemacht. Und die Schülerinnen hatten kein Geld, manche haben ihr Geld eingesammelt. Ich habe überall geguckt, wo ich Geld finden kann für die Schülerinnen. Und Und wir waren dann auch in Auschwitz gewesen und in Birkenau, aber nicht nur das. Wir waren, also das war mir auch wichtig, dass wir in Krakau sind, dass wir auch anderes ein bisschen miteinander verbinden, weil nur Auschwitz, nur Konzentrationslager hin und zurück fände ich zu krass. Also, ja. Und auch eine Überwältigung für SchülerInnen. Also ich habe das schön eingebettet. Das hat alles ganz gut funktioniert. Und die Nachgeschichte, da war ich dann überfordert. Das habe ich nicht hingekriegt. Ich hatte palästinensische SchülerInnen in meiner Klasse, die am Anfang gar nicht mit wollten, am Ende sehr glücklich waren, dass sie dann doch mitgegangen waren auf diese Studienreise. Und dann bin ich hier an das pädagogische Zentrum herangetreten. Die hatten eine LehrerInnenfortbildung, zu der hatte ich mich angemeldet. Es ging auch um die Gründung des Staates Israel. Und da habe ich auch meine Fragen so formuliert und gleich danach hat mich die Kollegin gefragt, ob ich nicht mitarbeiten möchte. Und so hat sich das ergeben, dass wir dann angefangen haben, über die Gemeinsamkeiten also die religiösen Gemeinsamkeiten, Judentum und Islam, die sind ja sehr, sehr stark. Das wissen die meisten nicht, dass der Islam und auch der Koran selbst sich sehr stark an der Tora orientiert, ja. Und ja, und so hat das angefangen. Dann haben wir gemerkt, dass das eine sinnvolle Arbeit ist, dass das sehr viel bringen kann. Und dann war ich zunächst Honorar, also auf Werkvertragsbasis habe ich mitgearbeitet. Dann hatte ich eine halbe Stelle Abordnung. Und dann fragte mich unsere jetzige Direktorin, Miriam Wenzel, ob ich nicht ein Projekt machen könnte zu Extremismus. Die Zeit, wo die ersten SchülerInnen in den sogenannten Islamischen Staat nach Syrien ausreisen wollten. Und ich wurde da schon als Beraterin angefragt. Ich habe gesagt, lass uns ein Projekt zur Extremismusprävention machen. Und ich habe das Projekt ganz schnell konzipiert, weil ich einfach gemerkt habe oder wusste, wo die Knackpunkte in der Pädagogik sind und was das Problem der Jugendlichen sind. Weil wir wissen ja jetzt, dass diese Ideologien nachrangig sind. Es geht viel mehr um die subjektive Befindlichkeit, um mal gesehen zu werden, gehört zu werden, was Besonderes zu sein. Also es geht um Identität, um die Baustelle Identität wieder. Ja. Und das war mir sehr schnell bewusst und es ging, die Ideologie war nachrangig und dieses Projekt hat ganz gut, sofort wurde das gesponsert, zunächst von Vonovia und dann vom Hessischen Kompetenzzentrum für Extremismusprävention und dann habe ich eine volle Stelle bekommen, quasi eine volle Abordnung. Seitdem bin ich hier und in dem Kontext habe ich zwei große Bildungsprogramme konzipiert zur antisemitismuskritischen Extremismusprävention. Das hört sich sehr sperrig an. Ich weiß, dass man über den Begriff Extremismus auch diskutieren kann. Das ist eine verfassungsrechtliche Praxis. Das sei mal dahingestellt. Die Programme funktionieren aber wunderbar mit Schülern und sie erreichen die SchülerInnen nachhaltig. Das andere Programm ist ein Schattentheaterprogramm, was wirklich mit GrundschülerInnen arbeitet. Und das ist eigentlich was ganz Besonderes und hat auch in dieser Präventionslandschaft so ein Alleinstellungsmerkmal, weil, also mir ist auch im Laufe der Zeit der Arbeit im Kampf gegen Antisemitismus und Rassismus und Extremismus immer deutlicher klar geworden, dass es nicht nur eine Kopfsache ist. Diese Kognition und wenn wir damit, dann arbeiten wir in der Pädagogik immer Konstruktion, Dekonstruktion. Das heißt, wir als Pädagogin versuchen dann immer diese Vorurteile und Stereotype zu dekonstruieren. Das kommt so bei manchen so ganz minimal an, aber es ist nicht so nachhaltig. Nachhaltiger ist wirklich die Emotionalität, die dazu führt, dass Menschen Menschen hassen und verachten, das zu knacken. Und das gelingt uns wunderbar in den beiden Projekten und vor allem aber auch mit dem Schattentheaterprojekt, was sehr, sehr früh anfängt. Sehr früh, das ist deswegen lernpsychologisch so wichtig, weil die Kinder in einer sehr frühen Phase mit positiven Erfahrungsräumen, die sie hier im Jüdischen Museum machen und mit positiven Vorstellungen über das Zusammenleben, vielfältige Religionen und Herkünfte einfach ihre Fantasien mal spielen lassen können. Und sie lernen halt, wie es halt in der Spielpädagogik ist, einfach nebenbei und sie lernen eine ganze Menge. Das finde ich wirklich sehr beeindruckend.
Mhm. Ja, das ist spannend, weil so wie du es andeutest, geht es natürlich viel um Identität, aber eben auch Identität in der Praxis diskutieren, gegenseitig anerkennen, wahrnehmen. Du hast viel über Emotionen jetzt gerade auch gesprochen und überhaupt das Gegenüber zu respektieren und sich selbst respektiert zu fühlen, also in diesem auch dialogischen Prozess einander zu erfahren. Was ja in einem Museum natürlich eigentlich so klassischerweise, wenn man vielleicht an ein Museum denkt, geht es ja häufig vielen wahrscheinlich so, dass sie an Vergangenheit denken. Und vielleicht mit Identität hat ja auch Erinnerung zu tun. Also wie erinnern wir eigentlich? Wie entwickeln wir sozusagen ein kollektives Gedächtnis? Und das ist ja nochmal ein Stichwort, das auch auf deine wissenschaftliche Arbeit und deine Arbeit zwischen Wissenschaft und Praxis abzielt, in der du auch zum Thema der kulturellen kollektiven Gedächtnisse im Plural arbeitest. Was genau sind denn diese kulturellen kollektive Gedächtnisse? Könntest du das nochmal für uns zusammenfassen?
Ja, also die Programme, die Bildungsprogramme, die ich mache, das ist ein Teil der Outreach-Programme des Jüdischen Museums, die ich sehr stark entwickelt habe hier. Und deswegen sind wir nicht so ganz in dem klassischen, traditionellen Verständnis von Museumspädagogik, sondern wir öffnen das Museum, gehen zur BesucherInnengruppen, die sonst nicht in unser Museum kommen würden. Ne? Das ist halt nochmal eine ganz andere eigene Dynamik zu dem. So, das kulturelle kollektive Gedächtnis, das spielt eine wahnsinnig große Bedeutung in dem Gefühl, in dieser Gesellschaft angekommen zu sein und anerkannt zu werden. Das hat wir kennen das eigentlich aus der Erinnerungskultur, aus der Pädagogik, Holocaust-Pädagogik, Shoah-Pädagogik möchte ich es mal nennen. Und das spielt aber auch für das Zusammenwachsen einer Gesellschaft eine ganz zentrale Rolle, die aber meines Erachtens bislang völlig übersehen wurde. Ja, also mir ist es so klar geworden, als ich dieses Schattentheaterprogramm aufgesetzt habe, dass es geht um eine Woche. Ich versuche das mal so anschaulich am Beispiel darzustellen, um die Zuhörer da mit reinzunehmen und einzuladen, das zu verstehen. Also dieses Projekt dauert eine Woche. Es arbeitet mit Grundschulkindern ab der 3. Klasse so ungefähr. Sie müssen halt lesen und schreiben können. Und das verbindet die Tradition des türkischen Schattentheaters, gibt ja auch asiatische und chinesische und dergleichen, des türkischen Schattentheaters mit der Tradition der Narren aus Chelm. Ja, das ist eine ostjüdische, aus Lupin, eine ostjüdische Tradition, über witzige Erzählungen, also irgendwie Lehrstücke zu schaffen und auch die Scherenschnitte miteinander zu kombinieren. In diesem Projekt startet immer mit einer witzigen Geschichte aus einer Narrin aus Chelm, mit Zippe, die da in Lupin sitzt, ja, oder in Chelm sitzt und irgendwie auch jetzt mal lesen und schreiben lernen soll und in die Schule gehen soll. Und sie spart sich dann das Geld, sie läuft dann Richtung Lupin und sieht dann beim Augengeschäft, dass da jemand fragt, und können Sie jetzt lesen? Dann sagt die Person, ich kann jetzt so gut lesen, noch wie noch nie. Dann denkt die, wenn ich mir eine Brille kaufe, muss ich nicht in die Schule gehen, spare mir die Zeit und auch das Geld. So, das ist die Anfangsgeschichte. Und dann kommen diese zwei Narrengruppen, treffen zusammen. Das ist das türkische Hacivat und Karagöz und die Narren aus Chelm, die bilden eine Allianz mit den Kindern und suchen dann die Fragen um Speisegesetze. Zum Beispiel, ist der Cheeseburger koscher? Ja, diese Frage lösen diese Narren mit den klügsten Kindern der Welt. Und die klügsten Kinder der Welt sind natürlich immer die Kinder, mit denen wir gerade arbeiten, logischerweise. Und sie müssen dann ein Theaterstück aufführen. Sie schreiben das Theaterstück dazu, die Geschichte, und führen das zweimal auf. Einmal vor ihrer Klasse oder in der Schule am Donnerstag immer und einmal im Jüdischen Museum. So, und jetzt sage ich was ich noch nie erlebt habe. Die Eltern sind gerannt gekommen, als sie gehört haben, dass ihre Kinder ein Schattentheaterstück aufführen. Und das ist auch nochmal geschützt, so hinter der Leinwand, nicht direkt auf der Bühne. Ja, gibt es nochmal einen kleinen Schutzraum für die Kinder. Und die Großeltern sind gekommen und manche Großeltern hatten wirklich Tränen in den Augen. Die waren so gerührt, dass das jüdische Museum, ja, jetzt stellt euch das mal vor, das jüdische Museum greift ihre Tradition aus der Türkei auf und ihre Kinder werden hier, dürfen ein Stück aufführen im großen Veranstaltungssaal des jüdischen Museums und sie führen das auf und ihre Kinder werden applaudiert. So, was mache ich jetzt hier eigentlich? Ich komme mit der Antisemitismusprävention mit einer ganz anders um die Ecke. Ja, ich sage nicht du, ihr Bösen, das darf man nicht machen, sondern wir schaffen positive, empowernde Begegnungsmöglichkeiten und Erfahrungsräume. Ja, und greifen die Kultur, die kulturellen Gedächtnisse auf und verbinden die, unterschiedliche kulturelle Gedächtnisse und machen was Neues. Und das ist Transkulturalität. Und das ist das, und Transkulturalität ist das, was eine Einwanderungsgesellschaft, was eine Migrationsgesellschaft braucht.
Ich stelle nur fest, du hattest die klügsten Kinder der Welt und unser Hendrik fühlt sich gerade als der klügste Podcaster der Welt, weil er endlich mal jemanden hat, mit dem er hier auf Augenhöhe über seine ganzen wissenschaftlichen Thesen und Hypothesen sprechen kann. Da hänge ich immer so ein bisschen hinten dran. Bei mir geht's dann eher um Fußball.
Das hast du jetzt gesagt.
Aber was ich sehr spannend finde, ist, ich würde das jetzt mal für mich so übersetzen, dass das kollektive Gedächtnis so ein Bewusstsein aus überlieferten Traditionen und Sozialisationserfahrung ist, was dann quasi so eine kollektive Identität speist. Und ja, zu Gemeinsamkeiten führt, zu einer Identität. Das ist ja erstmal etwas Gutes, ja. Also wenn man, sage ich mal, Menschen trifft, die einem ähnlich sind, mit denen man sich austauschen kann, das kann ja auch eine Gesellschaft bereichern, ja, verschiedene Erfahrungen, Kulturen, die so eine Gesellschaft, wie es dann heißt, im besten Sinne eben auch bunt macht, interessant macht, vielleicht auch erfolgreich macht. Wie kann denn so ein kulturelles, kollektives Gedächtnis den Zusammenhalt stärken? Also ich glaube sozusagen, den ersten Hinweis hast du schon gegeben, indem du sagst, die Anerkennung spielt eine Rolle. Gerade da, wo sie vielleicht nicht eingeübt ist, wo sie neu ist. Also je mehr Anerkennung, je mehr Sichtbarkeit erzeugt wird, umso größer sicherlich auch die Bereitschaft, sich aufeinander einzulassen, miteinander zu stärken. Aber wir hatten es vorhin schon mal ganz kurz mit dem Thema Leitkultur. An welchem Punkt führt dann so ein kulturelles, kollektives Gedächtnis oder so ein scheinbares auch zu einer Ausgrenzung vielleicht?
Zunächst einmal muss man kurz noch mal in die Wissenschaft zurück. Wir hatten immer so, mittlerweile hat sich das Wort Interkulturalität so, bei allen ist es angekommen, ja, auch bei nichtwissenschaftlichen Bereichen, während wir in der Wissenschaft ja viel, viel weiter sind. Interkulturalität bezeichnet, du hast deine Kultur, sie hat ihre Kultur, piep, 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 wir haben uns alle lieb. Aber das reicht nicht aus für eine Migrationsgesellschaft. Der Vorteil einer Migrationsgesellschaft liegt eigentlich darin, dass wir aus ganz vielen verschiedenen Vorstellungen, wie was zu machen ist, Berger Luckmann, ne, so, ja, weißt du, die alten Soziologen, ja, also das ist ja die, was ist denn Tradition, was ist Kultur? Wir haben gelernt, es sind immer wiederkehrende Probleme im Alltag. Nehmen wir mal Beerdigung. Ja, so, das hat sich bewährt bei mir, das hat sich bewährt bei denen. Und wir schaffen jetzt gemeinsam, wir bringen unsere Vorstellungen, reden darüber und schaffen was Neues. Das ist das, wie wir zusammenwachsen können. So, jetzt nochmal zurück. Ich spreche das Ganze jetzt nochmal runter auf die Gesellschaft. Wenn ich eine Tradition sehe in einem Land, in das ich eingewandert bin, das auf meine Traditionen rekrutiert, ja, das sagt, ah, das Schattentheater oder irgendetwas, ja, dann fühle ich mich auf einmal anerkannt. Ich fühle mich zu Hause, weil das ist, was ich kenne. Und leider war es in Deutschland so gewesen, dass, ich rede jetzt mal von der türkeistämmigen Tradition, dass das bislang alles negiert wurde. Also ich hatte das Gefühl, das, was es in der Türkei gab, das gibt es hier gar nicht, das existiert nicht, aber es hat keinen Wert. Es hat keinen Wert. Durch das Negieren kommt eine Abwertung zugleich, weil es ignoriert wird und gar nicht existiert in dieser Welt, in der ich aber lebe. So, und dadurch, dass wir das jetzt aufgreifen, ja, das türkische Tradition des Schattenspiels, ich bleibe immer wieder bei dem Beispiel, weil es anschaulicher ist, pädagogisch, ja, so, das wird hier gesehen. Wir sehen, ihr habt auch eine tolle Kulturtechnik. Ihr bringt auch was mit. Und wir machen jetzt daraus was Neues. Das ist das Besondere und das ist Transkulturalität. Jetzt wieder zurück zu den beiden Begriffen. Während Interkulturalität das Nebeneinander unterschiedlicher Praktiken, Alltagspraktiken bezeichnet, bezeichnet Transkulturalität, wir machen gemeinsam was Neues. Wir entwickeln gemeinsam neue Praktiken und das nennen wir Kultur, ja, neue Transkulturalität. Und das ist etwas, was immer wieder in verschiedenen Bereichen irgendwie en passant passiert, aber wir können natürlich auch in der Politik oder auch in der Pädagogik versuchen, das zu initiieren, ja. Also, weißt du, aus der Zufälligkeit raus in eine Gewolltheit bringen. Und da müssen sich gesellschaftliche Strukturen das einfach mehr öffnen und befördern, dass sowas passieren kann und dass es gedeihen kann. Ja, also und das ist Transkulturalität und durch dieses gemeinsame etwas schaffen, das ist wie eine Projektarbeit mit einer Gruppe. Auf einmal identifizieren sich dann alle Projektteilnehmerinnen damit und es gibt nicht ihr, du, also wir und die anderen, sondern es gibt ein uns, wir. Und das ist gesellschaftliche Identität. Und das kann uns gerade im kulturellen Bereich Brücken für Kulturen bauen. Jetzt gehe ich zurück auf deinen Begriff der Leitkultur. Wenn hier aus populistischer und rechtsextremistischer Perspektive solche Diskurse wie Leitkultur geschaffen werden und die dominieren, dann passiert Folgendes, dann fühlen sich all jene, die nicht völkisch-deutsch sind, ich nenne es jetzt einfach mal so, ja, fühlen sich abgewertet. Weil das, was sie an kultureller Praxis, an Habitus, an Identität mitbringen, einer Negierung und Abwertung zugleich kommt. Und sie wären dann nur was wert, wenn sie sich dieser wie auch immer gearteten Leitkultur einordnen würden, sich assimilieren würden. Das bringt aber nichts. Das ist totaler, kontraproduktiv, möchte ich behaupten. Ich würde sagen, Desintegration ist das Thema. Und wir müssen mit allem, was wir, jeder für sich mitbringt, gemeinsam hier was Neues schaffen, neue Gemeinsamkeiten schaffen. Und das geht gerade mit Kultur wunderbar. Ja? Und deswegen finde ich, kulturelle Bildung bietet so viele Potenziale für Integration, für ein gemeinsames Neues, für gesellschaftlichen Zusammenhalt. Personen, Individuen fühlen sich dann als vollwertige Mitglieder einer Gesellschaft, wenn sie auch teilhaben können. Und die Teilhabe heißt nicht immer nur ganz große akademisch-politische Teilhabe. Nein, sie fängt im Kleinen an. Ja, im Kleinen fängt es an, dass meine kulturellen, kollektiven Gedächtnisse, die wir haben, die jeder hat, die jeder was mitbringt, hier anerkannt werden und nicht abgewertet werden durch Negierung oder durch wörtliche Abwertung. Mit Leitkultur, wenn diese Diskurse passieren, werden hier ich möchte fast behaupten, ein Drittel der Gesellschaft einfach exkludiert. Wir sind leider keine inklusive Gesellschaft. Und diese Exklusion, diese Exkludierungen, die passieren tagtäglich in diesem Land. Die passieren auch nicht nur mit Menschen mit Migrationshintergrund, auch mit Menschen, die nicht so einen Sprachgebrauch haben, einen Deutsch-Deutschen, so wie wir gerade sprechen vielleicht, die Begriffe, die wir hier benutzen, gar nicht verstehen. Das können Deutsch-Deutsche sein, ja. Die haben einen anderen Sprachgebrauch, weil sie aus einem anderen sozialen Milieu sind. Es gibt Menschen mit Einschränkungen, die einfach auch nicht so sich ausdrücken können, die das nicht so verstehen. Und wir als Gesellschaft müssen lernen, dass wir alle Mitglieder dieser Gesellschaft mitnehmen und nicht immer nur vor der Tür lassen. Und das passiert nicht nur mit Menschen mit Migrationshintergrund. Das ist ja auch keine homogene Gruppe. Da gibt es ja sehr viele unterschiedliche Milieus. Es gibt wirklich Arbeitermilieus, es gibt irgendwie Akademikermilieus, es gibt Reiche, es gibt Arme, Frauen, Kinder, Menschen mit Einschränkungen und. Es gibt die gesamte Vielzahl, die es halt im Makrobereich gibt, gibt es halt auch in allen Mikromilieus, alle unterschiedlichen Feinheiten. Und wir müssen als Gesellschaft schaffen, diese Barrieren und Hürden für eine inklusive Gesellschaft möglichst niedrig zu halten. Möglichst niedrig für alle sozialen Gruppen. Das ist das, was wir leisten müssen, wenn wir jetzt gerade gegenwärtig die Digitalisierung und so uns anschauen. Ja, dann sehe ich das tagtäglich. Ja, in ganz vielen kleinen Bereichen. Ich denke, okay, ich bin nicht bildungsbenachteiligt. Und dennoch, die Digitalisierung hängt auch viele Menschen ab. Also ich komme schon häufig nicht mehr ganz mit, muss meine Kinder fragen, kannst du mir mal helfen? Kannst du mir mal helfen? Ja, und wie geht das? Weil die, es sind einfach soziale Gruppen, die sind da viel schneller, die können da schneller mitgehen und mitmachen, mitdenken, während andere Gruppen immer weiter abgehängt werden. Und das ist ein Riesenproblem, diese Geschwindigkeit, in der sich Gesellschaft auch wandelt. Auch da muss man gucken, dass man die Barrieren möglichst niedrig hält.
Jetzt hast du natürlich ganz viele spannende Sachen gesagt. Ich finde sozusagen einen sehr wichtigen Punkt ist auch, den du angesprochen hast, die Heterogenität in der migrantischen beziehungsweise migrantischstämmigen Bevölkerung. Das ist ja auch irgendwo so ein Teil von, ich würde schon sagen, rassistischer Struktur zu sagen, also nicht zu sehen, dass dort eine hohe Diversität besteht. Ja? Also wenn wir im Ausland sind und dann sagt jemand zu uns, ja, Franzosen oder Deutsche ist doch egal, ja, da würden wir schon sagen, so, nee, das nicht nur haben wir 2-0 gewonnen, sondern es ist auch wirklich, da bestehen große kulturelle Unterschiede. Und wenn hier aber Menschen beispielsweise aus dem nordafrikanischen Raum, aus dem arabischen Raum herkommen, dann sind das so, ist es so eine homogene Gruppe gefühlt für viele Menschen. Und das ist natürlich ein großes Problem. Und dann sozusagen führt das zu Folgeproblemen, wenn man sie beispielsweise, sofern sie geflüchtet sind, beispielsweise in große Einrichtungen verlegt, wo sie dann über Jahre hinweg auf einem Zimmer mit Menschen, die ihnen quasi völlig fremd sind, mit denen sie zum Teil auch gar nichts gemeinsam haben, dann auf engstem Raum zusammenleben müssen. Ich fand auch sehr spannend, dass du das Thema der kulturellen Bildung angesprochen hast. Ich bin ja in der Erwachsenenbildung tätig und da geht es darum, eben vor allem Irritation zu schaffen, ja, weil du hast da natürlich Menschen mit einem gefestigten mit einer gefestigten Identität, einem gefestigten Bewusstsein, Selbstverständnis auch. Du kannst da nicht mehr grundlegend etwas bewegen, aber du kannst Irritation hervorrufen, weil vieles an so Vorurteilsstrukturen häufig auf Emotionen zurückgeht. Und wenn du dann einmal dafür sorgen kannst, dass in einem bestimmten Format eine Person denkt, wow, so habe ich die Welt ja irgendwie noch gar nicht gesehen, das irritiert mich, das macht was mit mir, dann hast du schon mal relativ viel erreicht, so, weil dann du so ein homogenes Weltbild durchbrichst. Du sprichst ja jetzt, sag ich mal, vor allem von deinen Erfahrungen auch mit Kindern und Jugendlichen. Da ist ja zum Teil auch ein relativ, abgeschlossenes Weltbild, was durch Familien und Sozialisation, Umfeld und so weiter übertragen worden ist, aber was vielleicht nicht so gefestigt ist, was man erschüttern kann und auch sehr grundlegend daran arbeiten kann. Und da sozusagen vielleicht auch nochmal, weil das Thema Transkulturalität, sozusagen viele, wir haben vorhin am Anfang da sozusagen im Vorgespräch so ein bisschen Zahlen referiert, ja, von der Diversität in unserer Stadt. Und wir haben ja 2/3, 3/4, 90%, je nach Stadtteil, bei den Kindern und Jugendlichen, Kinder mit einem Migrationshintergrund in irgendeiner Form, vielleicht nicht deutsche Muttersprache oder ein Elternteil aus einem anderen Land oder selber zugezogen emigriert. Und sozusagen, da besteht das ja zum Teil schon ganz natürlich. Ja, das sind eigene soziale Codes. Und jetzt kommt wieder das Problematische. Viele Erwachsene ohne diese Erfahrungen, die nicht vielleicht in einer Gesellschaft, in einer solchen Gesellschaft aufgewachsen sind, die finden das dann irgendwie so asozial. Weil die es einfach nicht verstehen, sozusagen, dass da etwas Neues herangewachsen ist, etwas Schönes, dass da zum Teil Jugendsprache sich mischt mit unterschiedlichen Erfahrungen. Und ich habe keine Frage dazu. Du hast mich einfach nur zum Reflektieren an der Stelle angeregt.
Aber vielleicht kann ich das ein bisschen ergänzen, ja. Also dieses Gefühl, ich kenne das Gefühl bei LehrerInnen, die in sozialen Brennpunktschulen arbeiten, die sind überfordert. Die sind aus ganz vielen verschiedenen Gründen überfordert. Und jetzt ist die Frage der Selbstreflexionsfähigkeit, wie weit die ausgeprägt ist. All jene, die sehr selbstreflektiert sind, sagen, ja, ich bin überfordert. Und jene, die diese Reflexion oder die einfach erschöpft sind, die sagen, die erleben das mit asozial oder was auch immer, ja, so, die haben dann andere Labels dafür, etikettieren das und setzen sich nicht mit ihrer Überforderung auseinander. Also ich will auch gar nicht sagen, dass das nicht überfordernd ist. Das ist auch überfordernd mitunter, auf jeden Fall. Das ist eine sehr schwierige, ein schwieriger Beruf, ja, der LehrerInnen, und die leisten wirklich große, tolle Arbeit. Manchmal sind sie halt natürlich auch extrem überfordert und dann ist es halt nicht ganz so konstruktiv, was dann am Ende bei rauskommt. Das ist natürlich auch die Realität. Aber ich will nochmal auf den Begriff, also in den pädagogischen Denkraum nochmal reingehen und sagen, was wir machen müssen, also nicht gefestigten Weltbilder zu zerstören. Du hast gesagt, irritieren. Ich würde es anders sehen. Was ich gut finde, ist neue Erfahrungsräume eröffnen, neue Horizonte eröffnen. Und das gelingt uns in meinen Programmen, finde ich, sehr nachhaltig, indem zum Beispiel die Kinder selber sich überlegen, wie können denn verschiedene Religionen positiv gemeinsam Dinge feiern. In einem Workshop hatten die Kinder gesagt, wir wollen ein Weinukka-Beidam machen. Weinukka-Beidam, also Weihnachten, Chanukka und Beidam. Ja, warum nicht, Leute? Warum können wir nicht von unseren tollen Kindern lernen? Das ist es doch, ja. Also, warum können wir nicht diese eigenen Grenzen, die wir so irgendwie im Kopf haben, ich bin türkisch, ich bin deutsch, ich bin marokkanisch, ich bin das. Das sind ja auch nur Identitätsstützen oder Krücken, nenne ich es jetzt mal, um irgendwie mit den Dingen, die auf einen so einfließen oder einbrechen, irgendwie sich auseinanderzusetzen. Vielleicht können wir alle ein bisschen lernen, diese Konstrukte mal so zur Seite zu schieben und sich einfach als Mensch irgendwie mehr zu fühlen. Aber das bedarf natürlich einer großen, wie soll ich das sagen, Eingebundenheit in der Gesellschaft. Das wäre natürlich so ein Ziel, ne? Aber diese positiven Erfahrungsräume, ja, und die neuen Horizonte des möglichen Zusammenlebens durch solche Bildungsprogramme oder auch durch kulturelle Veranstaltungen oder kulturelle Projekte, die ermöglichen, zunächst einmal eröffnen die Fantasie auf das, wie es sein könnte. Warum können wir das nicht? Und ich finde, da sind unsere Kinder uns eigentlich viel weiter voraus, weil die halt noch nicht so eingeengt sind in diese Konstrukte, die wir ständig diskursiv hervorbringen. Und wir bringen sie natürlich in verschiedenen dialektischen Auseinandersetzungen diskursiv hervor. Und wenn da so eine rechtspopulistische Partei daherkommt mit Leitkultur, dann besinnen sich die Leute ihrer eigenen Herkunftsidentität und Kultur. Das ist das Problem. Es gibt von Brecht so Geschichten, die heißt, es sind die Geschichten des Herrn Keune. Er sagte, wann wurde ich zu einem Nationalisten, als mir ein Nationalist begegnete. Und das finde ich halt das Spannende. Ich finde diese Dialektik sehr wichtig. Ja? Die Dialektik, wie werden bestimmte soziale Gruppen angerufen, adressiert und wie beantworten sie das? Und diese Dialektik, da kann man vielleicht durch so ein paar andere Scharniere ab und zu mal ein bisschen was reingeben, was diesen Zusammenhalt ein bisschen verändert und stärkt. Und die andere Sache, was mir Was ich jeden Tag, also wenn ich gehe auch natürlich immer noch in die Schulen und gebe Workshops, was mir immer wieder entgegenschlägt, ist eine Ungleichbehandlung verschiedener Migrantengruppen. Und die ist strukturell und gesetzlich vorgegeben. Ja? Und das führt zu einer Wahrnehmung von Ausgrenzung und Ungleichbehandlung. Und das nehmen die Schülerinnen sehr, sehr deutlich wahr. Das nehmen alle anderen wahr. Ja? Und ich finde diesen doppelten Standard, das ist ein wahnsinniger Spaltpilz in unserer Gesellschaft. Dem gilt es, mir ist klar, dass aus politischen Gründen und, was auch immer, bestimmte soziale Gruppen anders behandelt werden als andere. Aber das führt zu einer massiven Aggression und Spaltung innerhalb dieser Gesellschaft. Wenn es politisch tatsächlich gewollt ist, dass wir einen größeren Zusammenhalt haben, muss diese Ungleichbehandlung aufhören. Es geht nicht, dass Menschen im Mittelmeer ertrinken, weil sie aus Afrika kommen und andere hofiert werden. Das geht nicht. Ich wünsche, dass alle gleich behandelt werden, dass allen gleiche Ressourcen zur Verfügung gestellt werden. Weil man muss sich doch mal überlegen, ja, wenn ein Mensch in einer Gegend, in einer Ökologie, in eine Gesellschaft reingeboren ist, die ihm keine Lebensperspektive gibt, und wir haben nun mal Beine, ist es doch das einfachste Recht eines Menschen, nach Glück zu suchen. Ja, natürlich würde ich auch versuchen, irgendwohin zu migrieren, wo ich kann. Und viele verlieren dabei ihr Leben. Also das finde ich unglaublich, was da gemacht wird, mit welchem doppelten Standard hier vorgegangen wird in dieser Gesellschaft. Und das sehen aber alle, das sehen nicht nur ich. Und die Jugendlichen und die Kinder, die sehen das sofort. Die sehen das sofort, es gibt erwünschte Gruppen und es gibt unerwünschte Gruppen. Es gibt jene, die werden bevorzugt behandelt, und es gibt andere, die werden einfach vor der Tür gelassen. Und dieser doppelte Standard, der führt zu Aggressionen, zu ganz vielen Aggressionen, die werden uns irgendwann richtig, richtig auf die Füße fallen. Ja. Das sind zum Beispiel auch Gründe, die ich immer auch so mit Schülern erlebe, die dann auch zu Radikalisierungen führen, ja, wo die sagen, diese Ungerechtigkeit, diese Gemeinheit, Und all diese vielen Fragen nach Gerechtigkeit, das bewegt die Menschen.
Ja, und sozusagen, man hat es ja auch sehr stark gesehen bei der Zuwanderung jetzt der Geflüchteten aus der Ukraine, die ja, sag ich mal, von der Zahl her, die der Zuwanderung aus Syrien im Syrienkrieg nochmal deutlich überstiegen hat. Und dabei wesentlich geräuschloser ablief, weil natürlich jegliche ausgrenzende Barrieren gefallen sind. Hier gab es eine größere gesellschaftliche Einigkeit, dass man hier helfen muss. Und sofort hat man alle Zugänge zum Arbeitsmarkt beispielsweise, zu bestimmten Sozialleistungen geöffnet. Und die Integration lief sehr gut ab und ist sehr schnell ist man da zusammengewachsen, hat sich geöffnet, die Sprache konnte zum Teil schon gelernt werden und. Was ich nochmal sehr spannend fand, war, dass du mit dem Thema Leitkultur gesagt hast, sozusagen ein bisschen runtergebrochen. Also wer jetzt, sage ich mal, aus nationalistischen Gründen oder populistischen Gründen der Leitkultur das Wort redet, führt damit, also das führt nicht nur nicht dazu, dass es eine stärkere kulturelle Identität oder Identifikation gibt, sondern im Gegenteil, es führt sogar dazu, dass dass es eine Rückbesinnung auf die eigenen kulturellen Traditionen und Identitäten der unterschiedlichen Communities gibt. Also es hat sogar einen gegenteiligen Effekt, weil nichts Neues entstehen kann und keine Wertschätzung dann auch nicht der Traditionen, die von denjenigen geschützt werden sollen, Anführungsstrichen, die halt von Leitkultur reden, dass die dann auch nicht geachtet werden. Also ist sogar eine Abgrenzung, ein Abgrenzungsmechanismus. Das heißt also, Transkulturalität, Zusammenhalt in einer diversen Gesellschaft erfordert eben, dass man aufeinander zugeht, dass etwas, ein neuer Raum entsteht, in dem alle sozusagen mit ihren Erfahrungen auch teil sein können. In Deutschland speist sich ja das kulturelle kollektive Gedächtnis immer auch aus der Erinnerungskultur so ein Stück weit und aus dem Umgang in der historisch-politischen Bildung mit dem Thema Shoah und dem Anspruch, dass so etwas nie wieder passieren darf. Das ist ja auch so ein bisschen so die Grundlage für unser Bildungssystem, unsere politische Bildung. Und da gibt's ja zwei sehr wesentliche Umbrüche, würde ich jetzt mal so sagen. Also nämlich einerseits, dass es zunehmend keine Zeitzeugen mehr gibt. Und andererseits, dass es keine Anknüpfungspunkte in der Familienbiografie mehr gibt. Also wo man in der Vergangenheit, auch gerade im Bildungsbereich, immer sehr stark über die eigene Familien- und Kulturgeschichte gegangen ist und da gezeigt hat, wo da auch eine kollektive Verantwortung entsteht, so etwas nie wieder geschehen zu lassen, gibt es jetzt ja sehr viel mehr Menschen in einer Gruppe, in einer Schule beispielsweise, die da gar keine familiäre Anknüpfung haben, weil sie zugewandert sind oder ihre Eltern oder Großeltern zugewandert sind. Und wo vielleicht ja sogar auch eher andere Sozialisierungserfahrungen entstanden sind, beispielsweise durch den Nahostkonflikt, wo eine anti-israelische, sage ich jetzt bewusst, Haltung da ist und man sich auf einen konkreten Konflikt bezieht und sagt, also da ist uns Unrecht getan worden und man damit aufgewachsen ist. Wie geht man damit um? Weil ich glaube, es kann ja nicht sein, dass man diesen Anspruch nie wieder fallen lässt. Aber man muss sicherlich den Umgang damit und die Vorbereitung der Menschen und die Stärkung darauf irgendwie transformieren, oder?
Ja, nie wieder ist unsere Handlungsmaxime. Das darf sich nicht ändern, das wird sich auch nicht ändern. Sowas soll nie wieder für keine Personengruppe oder Herkunft oder was auch immer passieren. Nie wieder, wirklich. Also das ist eine Maxime, die einfach so, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll, ein Menschenrecht ist, ein Grundrecht ist, ein universelles Recht ist. So. Jetzt will ich auf diese Verantwortung der Täterschaft und die Familienbiografien eingehen. Das war eine Auseinandersetzung einer Kohorte, einer Generation. Für diese Generation war es auch richtig und wichtig zu fragen, Vater, wo warst du da? Oder Mutter, wie hast du da mitgemacht? Und dieses Schweigen mal zu durchbrechen und auch diese Lügen, ich habe nichts gewusst, dummes Zeugs. Das war aber eine Aufgabe, ein Setting für eine bestimmte Kohorte, Generation, ja, die sich damit beschäftigt hat. Das war gut, dass sie sich damit beschäftigt haben. Die hat aber auch mitunter dazu geführt, dass so eine Betroffenheitspädagogik entstanden ist. Und diese Betroffenheitspädagogik war nicht immer produktiv. Die war mitunter kontraproduktiv. Daraus, also worauf ich hinaus will, ist immer die Dialektik dieser Adressierung und Beantwortung. Und wir sehen auch da, dass das nicht immer produktiv war. Das hat auch dazu geführt, dass die sagen, wir sind auch ein Volk und diese Gegenreaktionen, die sind kontraproduktiv. Ja, okay, jetzt hat das stattgefunden, das war auch gut, aber ich bin eine Verfechterin der analytischen Zugangsweise. Wir sollten nicht fragen, warum. Wir müssen immer fragen, wie ist es dazu gekommen, dass? Und wenn wir bei dieser Frage bleiben, wie ist es dazu gekommen, dass, kann ich alle Genozide auf der Welt thematisieren, nehme ich alle mit. Und es ist nicht die Aufgabe jetzt nur von, ich sage jetzt mal Deutsch-Deutschen oder wie auch immer, sich damit zu beschäftigen. Es ist eine zutiefst universelle Aufgabe jedes Menschen, sich damit zu beschäftigen und auseinanderzusetzen, wie es dazu kommen konnte, weil sowas kann in der Form nicht, aber in ähnlicher Form immer wieder passieren durch autokratische Regierungen und Propaganda und. Es gibt so viele Kriege auf dieser Welt, auf die wir gar nicht mehr schauen. Ja? Und deswegen ist für mich der pädagogische Zugang, und das habe ich auch immer in meinen Veranstaltungen so gemacht, ist immer die Frage, wie ist es dazu gekommen? Und wo waren die Scharniere, wo hätte die Zivilbevölkerung oder was eingreifen können? Und wenn ich mich wirklich dieser Wie-Frage öffne, dann eröffne ich neue Horizonte in meinem Gehirn und hoffentlich auch in dem Gehirn der Lernenden oder Teilnehmenden, weil das ist nämlich die grundsätzlichere Frage. Ich finde, man muss ein bisschen weg von dieser Täterschaft und gucken, wo sind die strukturellen Verankerungen solcher totalitären Systeme? Wie können wir dem begegnen? Ich glaube, und dann nehmen wir alle mit. Wir müssen alle Opfer ins Visier nehmen und alle Schieflagen dieser Welt ins Visier nehmen. Natürlich ist die Shoah schon sehr singulär und ein wahnsinniger Zivilisationsbruch gewesen. Aber wir müssen das Ganze auch öffnen mit der Wie-Frage, um alle Menschen auf humanistische Art und Weise mitzunehmen und zum Denken anzuregen. Und auch um Opferkonkurrenzen zu vermeiden. Denn solange die über ihre Probleme und ihre Degradierung, ihre biografischen Erfahrungen nicht reden können, wenn sie nicht gehört werden, sind die Personen nicht bereit, über andere soziale Gruppen zu sprechen und dafür Empathie zu bekommen.
Ich finde das auch ganz spannend in der aktuellen Debatte natürlich, nach dem Massaker vom 7. Oktober und jetzt der Gewalt Israels in Gaza beobachten wir im Grunde eigentlich, dass ja viele auch im öffentlichen Diskurs, auch in der Wissenschaft, etwa auch im Völkerrecht, also in der Völkerrechtslehre, sich auf eine der beiden Seiten, wenn man so will, schlägt. Und so ein bisschen anknüpfend an das, was du gesagt hast, also wieso schaut man denn nicht einfach von einer Opferperspektive? Also diejenigen, die Gewalt erleiden, gebührt Mitgefühl, denen gebührt Hilfe. Und entweder oder braucht es an der Stelle eigentlich nicht, vor allem nicht aus einer Beobachterperspektive. Aber das ist mir gerade nochmal gekommen. Vielleicht ein bisschen ein Ausblick. Du hast schon viel gesagt dazu, was wir als gerade in der politischen Bildung tun können. Natürlich auch Stichwort Präventionsarbeit. Wie kann man dazu Beitrag leisten, dass verschiedene Menschen auch mit verschiedener kultureller Prägung aufeinander zugehen? Das heißt ja nicht unbedingt, dass man die eigene kulturelle Prägung aufgibt, sondern gerade in einem transkulturellen sozialen Raum voneinander lernt und miteinander interagiert. Also dieses Interagieren fand ich sehr spannend in deinen Ausführungen, dieses dynamische, prozesshafte auch von der Transkulturalität. Was mir jetzt noch so ein bisschen als Frage gekommen ist, wir haben jetzt viel über persönliche oder auch pädagogische Ansätze gesprochen. Was sind denn aus deiner Sicht, wenn wir jetzt so ein bisschen auch über Strukturen oder Institutionen sprechen, was müssten gesellschaftliche Institutionen konkret leisten, also das Recht oder Ordnungsinstitutionen, um diese ja inklusivere Identität, also oder ein stärkeres Aufeinanderzugehen in transkulturellen Räumen zu ermöglichen und zu stärken? Was würdest du dir da wünschen? Was findest du wichtig?
Also zunächst einmal müssten die AkteurInnen oder GatekeeperInnen in allen Bereichen verstehen, dass Kultur nichts Statisches ist. Kultur hat eben diese Dynamik, ist etwas, was in tagtäglicher Auseinandersetzung mit der Ökologie des Menschen in Interaktion sich ständig verändert. Es gibt keine homogene deutsche Kultur und keine homogene iranische Kultur oder afghanisch oder sogar muslimisch. Das ist totaler Quatsch. Das sind reine Konstruktionen, die wir in unseren Köpfen haben. Wenn wir Kultur als dynamischen Prozess einmal verstanden haben, dann sind wir auch in der Lage, diese Entwicklungspotenziale zu sehen und zu akzeptieren. Kein Mensch ist festgelegt auf diese oder jene Kultur. Das ist wirklich dummes Zeugs, muss ich jetzt mal an dem Punkt sagen. Mhm. So, und wenn das in den Köpfen mal angekommen ist, also mir fallen da so komische Veranstaltungen ein, die interkulturelle Kompetenz erwerben. Und die Türken machen das so und die Japaner machen das so. Denke ich immer, mein Gott, wo lebt ihr denn, in den 60ern oder was? Ja, ne? So. Ich finde es wirklich sehr, sehr problematisch, noch solche Seminare oder Weiterbildungen. Ja, denkt, oh je, oh je. Und, aber wenn wir verstanden haben, dass Kultur ein dynamischer, dialektischer Aushandlungsprozess ist, dann öffnen wir schon mal den Horizont von den Institutionen und von der Politik oder von den gesellschaftlichen Strukturen. Wünsche ich mir einfach eine größere Flexibilität und Offenheit. Das geht einher mit, zum Beispiel bei dieser Geschichte Hanau, ja, da wurde den Opfern, das ist mir gerade gegenwärtig, sind Personen, also der ist schon, den Opfern wird der gleiche Dolmetscher mitgeschickt oder ein Integrationsbeauftragter, um mit denen zu sprechen. Aber das sind Personen, die sind hier geboren. Das ist deren Welt hier. Nicht jeder, der einen Migrationshintergrund hat oder einen ausländisch klingenden Namen, ist irgendwie fremd. Also diese Schablonen müssen fallen in den Köpfen, dass die Behörden erstmal überlegen. Also wenn mir jemand sagt, Sie sprechen aber gut Deutsch, dann sage ich Sie aber nicht. Ja, also ich meine, das ist dann ein bisschen unverschämt oder so. Aber weil diese Unterstellung, dass jemand, der einen ausländisch klingenden Namen hat, jetzt irgendwie nicht Deutscher sei, also die Vorstellung von Deutsch muss auf Rechtsstaatlichkeit rekrutieren, ja, und nicht ständig mit diesen Schablonen zu arbeiten. Das hoffe ich mir, das wünsche ich mir von den Institutionen. Ich wünsche mir von den Institutionen, dass sie alle tollen Zugangsrechte für alle sozialen Gruppen öffnen, ja. Also ich finde es toll, wie der ukrainischen Bevölkerung geholfen wird. Das wünsche ich mir auch für syrische Familien und für afghanische Familien. Ja? Ich wünsche mir Gleichbehandlung, Gerechtigkeit. Ja? Ich wünsche mir von den Strukturen her eine Entbürokratisierung, eine Humanisierung der Vorgänge und nicht, dass man da irgendwie wie immer nur wie eine Nummer behandelt wird auf den Behörden, sondern dass der ganze Mensch gesehen wird. Das erfordert natürlich eine wahnsinnige Flexibilität der dort arbeitenden Personen, der Dienstleistenden, sage ich jetzt mal, und aber auch, dass sie von ihren schematischen Abläufen mal wegkommen und sagen, was gibt es denn noch für Möglichkeiten, wie kann dieser Person geholfen werden? Die meisten Ideen oder Vorstellungen von Menschen, die scheitern nicht an ihren Potenzialen, die scheitern daran, dass die nicht wissen, wie sind denn die Wege, wie komme ich denn dahin? Wer kann mir denn da helfen? Vielleicht braucht es auch einfach ehrenamtliche Mentorenschaften oder Patenschaften innerhalb der Gesellschaft. Also das sind so Dinge. Und von der Politik wünsche ich mir wirklich ein ganz starkes Aufbegehren der demokratischen Kräfte gegen diesen Rechtsextremismus hier in diesem Land. Ja? Und also das ist wirklich erschreckend, dass da so eine AfD mit Identitären Abschiebungsfantasien hat, Abschiebungsfantasien auch noch formuliert und die schon planmäßig im Kopf hat. Also das finde ich, dieses Völkische. Und das war halt nie weg. Ja, das war nie weg. Es war nur tabuisiert. Das ist das, was mich eigentlich richtig entsetzt. Ja,
ja, also ich meine, man sieht natürlich auch an den Umfragewerten, das ist ja wirklich bedenklich. Also wenn die AfD im Bundestrend auf Platz 2 landet, jetzt durch die Anti-Rechts-Demonstration vielleicht ein bisschen wieder verliert. Also ich denke auch, man kann das ja sehen, dass die AfD war ja schon mal bei 18% vor ein paar Jahren. Also das ist dann auch wieder runtergegangen. gerade durch gute Regierungsarbeit, durch solide Arbeit, die Vertrauen erweckt, glaube ich, ist es schon möglich, da den Rechten und Rechtsextremen da auch Wind aus den Segeln zu nehmen. Aber es gibt natürlich trotzdem leider einige in diesem Land, die das gerade nicht wollen. Also, dass diese Ungleichheiten abnehmen, dass wir einen stärker offene Gesellschaft werden. Und da ist natürlich auch die Frage, wie geht die Politik damit um? Du hast eine Antwort gegeben, aber vielleicht nochmal so als Abschluss, was kann denn eigentlich jeder Einzelne tun, um einen Beitrag zu leisten, dass wir in einer gleicheren, offeneren, auch stärker integrativen Gesellschaft leben? Klar, man kann zur Anti-Rechts-Demo gehen, aber was hast du Ideen, die darüber hinausgehen? Was kann jeder Einzelne tun?
Ja, also ich glaube, jede Einzelne kann erstmal darüber nachdenken, welche Vorurteile und Stereotype wir selbst im Kopf haben. Ja, unsere Vorurteile. Und darüber nachdenken, woher kommt denn meine Wut? Ja, wir sind alle irgendwie enttäuscht über Ungerechtigkeit, über langwierige Verfahren, über Benachteiligung. Wir sind alle irgendwie davon Opfer geworden, möchte ich mal behaupten. Und daraus aber dann bestimmte soziale Gruppen zu diffamieren und als Projektionsfläche zu nehmen für die eigenen Versagungen oder Frustrationen, darüber können wir nachdenken. Ja? Also ich glaube, jeder Mensch hat in sich hat so ganz viele tiefe Wunden. Warum hat die jetzt die Stelle bekommen und ich habe sie nicht bekommen? Ich muss so viel kämpfen und die anderen nicht. Vielleicht darüber mal reflektieren, darüber nachdenken. Also ich sehe zum Beispiel, ich weiß aus dem Antisemitismus, dass Jüdinnen und Juden als Projektionsfläche dienen. Und ich glaube, diese Projektionsfläche, dass der andere, der Andersgemachte, die andere Gruppe, die als anders konstruierte Gruppe, jedem individuell als Projektionsfläche für irgendetwas dient. Ja? Mhm. Und diese Aggressionen, die wir in uns tragen, aufgrund von finanziellen Schwierigkeiten, ich nenne es mal gesellschaftliche Zwänge, hat es mal Freud definiert. Ja? Mhm. Aufgrund dieser gesellschaftlichen Zwänge hat jeder so versucht, irgendwie die Wut und den Frust auf irgendwelche Gruppen zu auszudrücken oder damit irgendwie von sich zu weisen. Das ist natürlich ein individuell sehr schwieriger Prozess, aber dennoch würde ich jede ermuntern wollen, mal darüber nachzudenken. Ja? Mhm. Warum habe ich ein Problem mit dieser Gruppe? Was sehe ich in denen? Was triggert mich da eigentlich? Was macht mich da so wütend? Und dieses Wütendsein und diese Projektion auf irgendwelche Gruppen oder Personen oder was auch immer oder Religionen, ja, die hat zutiefst was auch damit zu tun, dass die gesellschaftlichen Strukturen nicht erkannt werden, dass nicht erkannt wird, dass es bestimmte Zusammenhänge gibt, warum man halt diesen Versagungen erlegen ist. Ne? Also, und da braucht es, und da darüber könnte man auch öffentlich mal darüber diskutieren. Ne? Man könnte mal Diskurse initiieren darüber, dass bestimmte Kohorten einfach irgendwie es einfacher hatten, andere es viel schwieriger haben und. Ja? Dass das gesellschaftliche Strukturen sind, also diese Makrosysteme, die scheinen vielen einfach viel zu komplex zu sein, um sie zu begreifen. Vielleicht kann man darüber Diskurse führen, anstatt über Leitkultur und Ausgrenzungen und dergleichen. Also ich finde, wenn wir es schaffen, ein Bewusstsein darüber zu bekommen, dass wir Vorurteile haben und dass wir nicht immer kompetent sind und wir versuchen, die Person, die mir gegenübersteht, als Mensch mal zu sehen, ohne diese Schablonen, die wir ständig in uns tragen und im Kopf haben. Ich denke, dann wären wir alle schon mal einen Schritt weiter im Leben.
Erlaub mir vielleicht noch zuletzt den Ausblick. Wir sind ja ein Zukunftspodcast. Siehst du da Frankfurt auf einem guten Weg? Ist jetzt natürlich sehr abstrakt gefragt, aber wo würdest du Frankfurt in 10, 15 Jahren gesellschaftlich sehen? Sind wir auf einem guten Weg oder bist du da eher pessimistisch? Was würdest du dir wünschen? Wie siehst du da die Frankfurter Zukunft?
Also wenn es der Stadt gelingt, in die wichtigen Gatekeeper-Situationen Personen reinzubringen, die ein soziales Engagement im Kopf haben, neben ihrer Karriere, ungeachtet ihrer Herkunft, ja, ob es jetzt migrantisch ist oder nicht, wenn wirklich tatsächlich sozial engagierte Menschen als GatekeeperInnen in wichtige Scharnierpositionen dieser Stadt kommen, sehe ich Frankfurt wirklich auf einem sehr guten Weg. Frankfurt ist aufgrund seiner Bevölkerungsstruktur und und der Zusammensetzung, glaube ich, hat viel Potenzial, die Transkulturalität, die mir vorschwebt, die ich mir wünsche, und diese Inklusivität durchzusetzen. Dabei dürfen wir aber nicht vergessen, den Klassismus, der sich auch einstellen kann, also arm und reich, wenn es der Stadt gelingt, soziale Gleichheit, auch finanzielle Benachteiligungen auszubalancieren, dann kann es eine ganz super tolle Stadt werden. Ja? Aber die Frage ist, wird sich dieses einseitige kapitalistische Profitdenken, wird sich das sofort, und da sehe ich natürlich die Mieten, ja, Wohnraum und so weiter, ganz groß als Motoren für diese soziale Ungleichheit, für das Finanzielle, da wenn es dieser Stadt gelingt, das hinzukriegen und sozial engagierte GatekeeperInnen in wichtige Positionen zu bringen, sich in den Positionen wirklich zu diversifizieren, dann wären wir auf einem super Weg, würde ich sagen. Also, aber gibt zwei Knackpunkte nochmal. Das Finanzielle, also das kapitalistische Denken, kriegen wir das in eine Balance, arm-reich auszubalancieren in dieser sehr reichen Stadt. Ja, und kriegen wir das in den Griff, tatsächlich sozial engagierte Diversität an wichtigen behördlichen Stellen zu schaffen. Und also ich bin keine Verfechterin, ich sage nicht, dass jeder Mensch mit Migrationshintergrund besserer Mensch ist. Nein, ein besserer Mensch oder sozial engagierter Mensch hängt immer mit dem Reflexionsvermögen zusammen. Sorry, aber das muss ich halt auch nochmal sagen, so wie Frauen auch nicht per se bessere Führungspersonen sind, weil sie jetzt mal in dieser Dichotomie als Frau gelesen werden. Nein, die Reflexion, die Selbstreflexion ist das entscheidende Potenzial, die Ressource.
Ich finde, das ist ein schönes Schlusswort. Also auch dieser doch optimistische Ausblick, und da hoffe ich, dass du recht behältst. Ich fand es auch nochmal schön, dass du am Ende jetzt auch nochmal die ökonomische Perspektive eingebracht hast. Da könnten wir jetzt auch noch sicherlich eine Stunde drüber sprechen, aber wir müssen es für heute hier belassen, liebe Türkan. Vielen herzlichen Dank, dass du Gästin warst bei Gute Zukunft. Wir haben sehr viel mitgenommen, viel gelernt und danken dir sehr herzlich.
Ich danke euch und viel Erfolg noch weiterhin.
Dankeschön, bis bald. Danke. Das war Türkan Kambıçak. Erhellend, sehr inspirierend. Hendrik, was hast du mitgenommen?
Ja, war, wie du sagst, ein sehr interessantes Gespräch. War ja ein richtiger Rundumblick auf das Thema. Ich fand sehr spannend, dass sie die Mischung aus Wissenschaft und Praxis reingebracht hat. Hat Herausforderungen angesprochen, hat aber auch Chancen eingebracht, wie wir gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken können. Und gerade zum Ende ist ja Türkan auch nochmal auf besondere Herausforderungen, ungleiche Behandlung von Menschen mit differenten kulturellen Prägungen, aber auch zum Beispiel mit Blick auf Ökonomie zu sprechen gekommen, also Klassismus. Auch darüber könnte man natürlich noch sehr viel länger sprechen. Ihr Credo war ja im Grunde mehr Akzeptanz und Anerkennung, sich kennenlernen in Lebensräumen, in transkulturellen sozialen Räumen und dort auch Gemeinsamkeiten feststellen. Das fand ich sehr, sehr zentral in dem Gespräch. Das hat sie, finde ich, sehr, sehr gut deutlich gemacht.
Ja, und auch, dass das, was in einer sehr heterogenen Gesellschaft zum Miteinander führen kann, nicht etwas ist, das auf, wo etwas Bestehendes quasi als die Norm definiert wird, sondern dass man eben sich auf den Weg machen muss, gemeinsam etwas Neues zu schaffen und eine neue Identität zu prägen. Und wenn das erstmal so ein Stück weit in Fleisch und Blut übergegangen ist, dann stellt man fest, dass die Frage, ob dann Integration funktioniert, ob Migration eine Bereicherung ist oder zu Konflikten führt, weniger damit abhängt, ob es kulturelle Unterschiede gibt oder religiöse Gegensätze, sondern damit zu tun hat, welche Bedingungen einfach für Menschen geschaffen werden, rechtlich, wirtschaftlich, sozial, die hier versuchen, für sich ein Leben aufzubauen. Ziele von Menschen, die neu irgendwo ankommen, sind ja, egal aus welchen Ländern sie stammen oder in welche Stadt sie gehen, mehr oder weniger die gleichen. Sie Frage, ob sie Arbeit finden, ob sie sich ein soziales Netzwerk aufbauen können, ob ihre Kinder Schulbildung erhalten und eine Zukunft ermöglicht wird. Das hängt eben sehr stark davon ab, ob die Stadt auf sie vorbereitet ist. Und mit Blick auf diese Frage würde ich gerne einfach nochmal ein Buchtipp auch machen an der Stelle von Doug Saunders. Das ist ein kanadisch-britischer Journalist und Autor. Der hat das Buch Arrival City geschrieben. Und darauf im Übrigen hat sich auch die Stadt Offenbach bezogen, als das Deutsche Architekturmuseum da, ich glaube, 2016 oder 17 bei der Biennale eben vertreten hat, dass Offenbach eben hier schon eigentlich sehr fortschrittlich ist und Menschen wirklich schnell ein Ankommen ermöglicht. Also die Frage ist dann auch wirklich den Mut zu haben, eben ein Stück weit informelle Strukturen zuzulassen, eine Bezahlbarkeit zu schaffen, gut erreichbar zu sein, die Möglichkeit zu bieten, selber auch sich eine Umgebung zu bauen, ja, und nicht alles vorzustrukturieren und zu verregeln, sondern auch wirklich die Möglichkeit zu bieten, dass sich Menschen hier versuchen, etwas Eigenes, ein eigenes Zuhause zu bauen, wenn es das nicht eben schon gibt. Da hat Frankfurt ja eine sehr unrühmliche Geschichte, wenn man mit der Auflösung, man möchte geradezu sagen, Vertreibung der Menschen, die beispielsweise in der Gutleutbrache gelebt haben. Das ist nochmal ein ganz anderes Thema, aber einige werden sich erinnern. Oder eben auch die Möglichkeit, eine Handelsfläche, Gewerbefläche in den Erdgeschossen zu schaffen, weil das ist häufig die einzige Möglichkeit für viele Menschen, sich selbstständig zu machen, also die halt auf dem Arbeitsmarkt rechtlich oder eben gesellschaftlich diskriminiert werden, keinen Zugang finden, sich selbst eben ein Gewerbe aufzubauen, einen kleinen Laden, ein Kiosk oder so ähnlich und da eben sich selbstständig zu machen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und Communities zu fördern, denn das Ankommen braucht Netzwerke. Also der größte Trugschluss in dieser ganzen Integrationsdebatte war aus meiner Sicht zu glauben, dass Netzwerke zu Ghettos führen, in denen dann diese gated Communities sind. Das Gegenteil ist eigentlich der Fall, um irgendwo anzukommen, um irgendwo den Mut auch und das Selbstbewusstsein zu haben, dich zu bewegen, brauchst du auch irgendwie eine Anknüpfung. Und da ist eben sind Communities sehr, sehr, sehr wichtig. Und man müsste das eigentlich fördern, dass Menschen, die gemeinsame Erfahrungen haben, gemeinsame kulturelle Hintergründe auch nah beieinander leben können.
Meine, das schließt sich ja auch nicht aus, ne? Also, dass einerseits diese Netzwerke da sind und gleichzeitig eben man diese verschiedenen Netzwerke auch wieder miteinander verbindet, also dann in diesen transkulturellen Räumen. Und da wird ja dann Schuh draus. Also ich meine.
In der Tat. Ja, und das sind dann eigentlich die Fragen, über die es sich auszutauschen gilt und nicht etwa um irgendwelche vermeintlichen kulturellen Hintergründe, die dann Integration im Weg stehen oder auch nicht.
Ja, ich würde sagen, wir haben einen tiefen Blick gewagt in dieses Thema. Sind natürlich auch gespannt, was ihr dazu zu sagen habt. Wie gesagt, an kontakt@gutezukunft.de könnt ihr uns gerne schreiben und uns das wissen lassen. Sind auch immer für Anregungen zu neuen Themen, die ihr hier gerne hören möchtet, sehr dankbar. Und in diesem Sinne würde ich sagen, wir hören uns in etwa 4 Wochen wieder. Bis dahin, mach's gut, Jan, und ich freue mich auf die nächste Folge.
Bis dann. Ciao.
Ciao.